Die Presse.
Ja, es ist ein herausragendes Ergebnis für die FPÖ in der Steiermark geworden. Die Partei kommt auf 35,6%. Das ist ein Plus von mehr als 18%. ÖVP und SPÖ hingegen erreichen mit 26,5 und 21,1% ihr jeweils historisch schlechtestes Ergebnis im Bundesland. Somit ist nicht nur die FPÖ haushoher Sieger dieser Wahl, sondern ÖVP und SPÖ, die ja bisher eine Regierung im Land gebildet hatten, haben definitiv keine Mehrheit im Landtag mehr. Zumindest die ÖVP hat schon am Wahlabend einen Schuldigen ausgemacht. Werner Amon, steirischer Landesrat der ÖVP, und Landeshauptmann Christopher Drexler haben kurz nach der ersten Hochrechnung Bundespräsident und Kanzler lautstark kritisiert und ihre Entscheidung, im Bund nicht die FPÖ mit der Regierungsbildung zu beauftragen, für den herben Verlust in der Steiermark verantwortlich gemacht.
Aber der Bruch einer Usance, die über Jahrzehnte gegolten hat, nämlich den Stimmenstärksten mit einer Regierungsbildung zu beauftragen, dieser Bruch einer Usance hat uns einen ganz schweren und messbaren Schaden zugefügt, liebe Freunde. Und auch die Art und Weise, wie die Regierungsbildung nunmehr begonnen hat, war für uns definitiv kein Rückenwind.
Insofern ein großes Danke nach Wien. Weil, wenn man eines vielleicht heute einmal sich vor Augen führen kann, möglicherweise auch in der Hofburg, dass die Stimmungslage außerhalb des ersten Wiener Gemeindebezirks offensichtlich eine andere ist, als man sich dort vorstellen kann. Die Entscheidungen rund um die Regierungsbildung sind als unfair empfunden worden und Unfairness wird bestraft. Ich komme heute ein bisschen wie das Bauernopfer der Republik vor, meine Lieben.
Das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse. Hier ist Anna Wallner mit einem Update zur steirischen Landtagswahl am 24. November um 18 Uhr. Noch kann sich minimal etwas verändern, aber wirklich nur mehr minimal. Das Grazer Auszählungsergebnis etwa wird erst für den späteren Abend erwartet. Schon jetzt spreche ich mit meinem Kollegen Klaus Knittelfelder, dem stellvertretenden Leiter der Innenpolitik unserer Zeitung. Er ist vor Ort in Graz und wir beide reden darüber, was der blaue Supersonntag jetzt für Folgen haben kann. Lieber Klaus, liebe Grüße nach Graz.
Hallo.
Sag uns mal vielleicht, wo du gerade bist an diesem Wahlabend.
In dieser Sekunde stehe ich vor der FPÖ-Zentrale in Graz am Jakobinengürtel. Andererseits unweit der Styria-Zentrale.
Und dort war wahrscheinlich, wie wenig überraschend ist, die Stimmung wahnsinnig gut, oder?
Ja, schon. Also es war sehr laut. Die haben sehr, es wird dort gefeiert und gejubelt, logischerweise. Die haben ihr historisch bestes Ergebnis erzielt. Es sind auch gute Laune, ich glaube, in diesem Wahltag gegangen, weil alles andere als ein FPÖ-Erfolg eine große Überraschung gewesen wäre angesichts von Umfragen und vor allem von steirischen Wahlergebnissen bei den letzten Wahlen, also sprich Nationalratswahl und EU-Wahl, wo die FPÖ ja schon vorne war.
Aber es wirkt jetzt trotzdem so, dass alle, also sowohl die FPÖ als auch die Konkurrenzparteien, aber auch die Medien, doch überrascht sind, wie stark das Plus davor ist.
Ja, wobei ich ehrlich sagen muss, an sich ist jetzt das Ergebnis, Stand jetzt, wir haben ja noch kein endgültiges Ergebnis, das müssen wir auch immer dazu sagen, aber ist jetzt nicht sehr weit von dem entfernt, wo es zum Beispiel bei der Nationalratswahl lag in der Steiermark, da waren die schon über 32%, jetzt nochmal mit regionalen Aufregern, die auf der Landtagsebene quasi spielen, Stichwort Leitspital Liezen in der Obersteiermark, wenn man sich das anschaut, zum Beispiel, ist schon noch was dazugekommen. Insofern ist es jetzt schon ein ich sag jetzt mal, historischer Erfolg der Freiheitlichen, der aber nicht völlig vom Himmel gefallen ist, muss man sagen.
Jetzt war es so, dass Christopher Drexler und Werner Amon gleich kurz nach den ersten Hochrechnungen gesagt haben, also vor allem den Bundespräsident und aber auch den Kanzler verantwortlich gemacht haben. Kann man das sich so leicht machen und dieses starke Plus der FPÖ darauf zurückführen, dass der Platz 1, also auch die FPÖ im Bund, nicht mit dem Regierungsbildungsauftrag betraut wurde?
Schwierige Frage. Versuchen wir es anders. Also man kann es einmal sich mit Sicherheit nicht so leicht machen, dass man sagt, man hängt es der Bundespolitik per se um. Man kann sich aber möglicherweise, man kann erklären, als Landeshauptmann, der wirklich eine krachende Wahlniederlage da einfahren musste, kann man schon verweisen auf, er ist ja nicht der Einzige, der das tun muss in den letzten Jahren, auf den Trend, den es gibt. Er ist nicht der einzige Landeshauptmann, der rund um die Zweistelligkeit an Prozentpunkten verliert. Das gab es in anderen Ländern auch von ÖVP-Landeshauptleuten, auch von SPÖ-Landeshauptleuten in den letzten Jahren immer wieder. Es gibt eine Art Erfolgswelle der Freiheitlichen, die natürlich in einem Bundesland wie der Steiermark, in dem die FPÖ historisch gut ist, muss man auch sagen, also historisch relativ stark, also jedenfalls ist das kein ganz schweres Pflaster für die FPÖ historisch gesehen, dass das da dann insgesamt schwierig ist, in der Gemengelage, ist für eine Landespartei ist klar. Man kann es aber insofern, glaube ich, nicht der Bundespolitik umhängen, weil es ist ja immer noch eine Landtagswahl. Es gab Landesthemen und es gibt schon eindeutige Tendenzen in Ergebnissen. Zum Beispiel in der Obersteiermark hat die Regionen, die von Spitalszusammenlegungen, die vor allem die ÖVP passiert, sehr stark FPÖ gewählt. Also das schlägt inhaltlich thematisch schon auch auf Landesebene nieder. Was wir heute da an, ich sage jetzt einmal, unfreundlichen Worten Richtung Wien gehört haben, und das war doch recht erstaunlich, was der Landeshauptmann Wechsler da gesagt hat, der offen ein Danke nach Wien ausrichtet und sich als Bauernopfer der Bundespolitik bezeichnet, ist an sich die Fortführung einer Strategie, die es da jetzt schon länger gegeben hat. Weil wenn man sich erinnert, dieser Landtagswahlkampf hat eigentlich seitens der Landeshauptmannpartei ÖVP damit begonnen, dass im Endeffekt schon vorgebaut wurde mit der Argumentation, dass es der FPÖ in der Steiermark so stark helfen würde, dass nicht Herbert Kickl nach der Nationalratswahl den Auftrag zur Regierungsbildung im Bund bekommen hat. Das führt man jetzt konsequenterweise zu Ende, indem man sagt, ja okay, wir haben es eh von Anfang an gesagt, es schadet. Und jetzt hat es geschadet und man habe es eh gesagt.
Ja,
also
ja. Ich
hat man da schon sehr, sehr früh vorgebaut. Auf eine, wie gesagt, zu erwartende Wahlniederlage.
Jetzt gibt es für mich eigentlich drei wichtige Fragen. Die erste große Frage ist jetzt, ob die Blauen in der Steiermark, anders als im Bund, sofort einen Koalitionspartner finden. Hast du da irgendwelche Anzeichen nach der ersten Hochrechnung, wer sich da wie annähern könnte? Weil davor hat man ja noch davon gesprochen, naja, möglicherweise wird es da eine Wiederholung des Bund-Szenarios geben, dass sich der Zweitplatzierte, nämlich die ÖVP, mit dem Drittplatzierten und vielleicht noch jemandem anderen, einem kleinen Partner, zusammentut, um wieder FPÖ zu verhindern. Jetzt ist aber der Abstand zur FPÖ so groß, oder sagen wir so, die FPÖ so klar weit vorn, dass das immer schwerer vorstellbar wird, oder?
Ja, du hast das, finde ich, sehr richtig jetzt zusammengefasst. Es war und ist ja so. Es haben ja auch ÖVP und SPÖ kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie ihre Koalition auch fortsetzen wollen. Klammer auf, auch im Fall eines FPÖ-Wahlsiegs. Da sind jetzt aber, und nötigenfalls mit, wenn es keine Mehrheit im Landtag gibt, nötigenfalls mit einer dritten Partei, Ausnahme den Neos. Wir hatten da unlängst auch am Samstag ein Interview mit Beate Meindl-Reisinger im Blatt, wo ich sie gefragt habe, ob sie sich das vorstellen könnte. Und auch die Neos-Chefin hat sich dafür ausgesprochen, dass das eigentlich eine ganz vernünftige Sache wäre, dort mitzuregieren in der Steiermark, wenn es denn wäre. Also diese Denkvarianten gab es. Die sind nur wirklich heute nicht sehr wahrscheinlicher geworden, um es vorsichtig auszudrücken. es hat nämlich erstens einmal Schwarz-Rot bei weitem keine Mehrheit, und selbst wenn du die Neos dazu nehmen würdest, hat man nach jetzigem Mandatsstand auch nur eine hauchdünne Mehrheit von, also jetzt, wir sprechen da kurz vor 18 Uhr, nur ein Mandat, wenn ich es mal richtig angeschaut habe. Mit den Grünen wäre es ein Mandat mehr, aber immer noch eine hauchdünne Mehrheit. Und alles natürlich auch vor dem Hintergrund, dass die Konstruktion zu dritt an einer Partei, die möglicherweise sogar ein Drittel, also Sperrminorität, was zwei Drittel Mehrheiten betrifft, der Landtagsabgeordneten hat, das ist ja wirklich eine komplizierte, wäre eine sehr komplizierte Konstruktion.
Aber auf dem Weg dorthin ist ja für mich auch noch eine andere Frage, das, was man sich schon nach der Nationalratswahl gedacht hat, bei so vielen Verlierern war es erstaunlich, dass niemand seinen Platz räumen musste. Meine zweite große Frage ist, wird eigentlich Landeshauptmann Christopher Drexler Landeshauptmann bleiben und Anton Lang SPÖ Steiermark-Chef? Oder werden da jetzt einmal Konsequenzen auch personeller Natur gezogen?
Das kann man, glaube ich, jetzt so kurz nach dem Ergebnis schwer sagen. Jedenfalls hat die erste Rede des Landeshauptmanns war ein flammender Fail eigentlich, weiterzumachen. also mal schauen, wie sich das alles entwickelt, wie sich da auch die Diskussion weiterentwickelt innerparteilich in der ÖVP, nämlich wer da jetzt das größere Thema hat, nämlich der Landesparteichef oder der Bundesparteichef, muss man alles abwarten, wie das kommt, auch wie die Frage der Koalitionsbildung in der Steiermark jetzt ist. Also ich glaube, das ist noch etwas früh und das wird eher in den nächsten Tagen an Dynamik gewinnen oder nicht, diese Personalsachen.
Eines ist auf jeden Fall klar, die steirische FPÖ ist hoch motiviert, das hat sie schon vor der Wahl gesagt, sie macht keinen blauen Montag, eine Tradition, die sie sonst ganz gerne im Bund und auch in Bundesländern macht. Also es ist so, dass in der Steiermark außerdem jedenfalls der Erste mit der Regierungsbildung beginnt. Das heißt, Mario Kunasek, Parteichef, wird jetzt mal wahrscheinlich schnell weiterhandeln. Was erwartest du denn jetzt für die kommenden Tage und vor allem auch noch einmal die Frage, auch wenn es jetzt schwer zu sagen ist, was für Auswirkungen hat das steirische Ergebnis jetzt auf die Verhandlungen, die Regierungsverhandlungen des Trios auf Bundesebene?
Fangen wir mit dem zweiten Teil an. Leichter wird es nicht. Also jetzt einmal auf mehreren Ebenen. Es wird einmal aus Sicht eines ÖVP-Chefs und Bundeskanzlers nicht leichter, bei Skeptikern innerparteilich zu argumentieren, warum man mit einer nach links gerückten Babler SPÖ eigentlich versucht, eine Koalition zu machen, während immer das mit den Freiheitlichen, die sehr erfolgreich sind und programmatisch mitunter nicht sehr weit entfernt ausschließt. Das ist einmal, da gibt es Skeptiker, die natürlich in solchen Ergebnissen, sagen wir so, nicht weniger skeptisch werden. Also die ganze Geschichte wird einmal für die Bundes-ÖVP vor allem nicht viel angenehmer werden, auch für die SPÖ. Ist das jetzt vielleicht während der Verhandlungen kein ganz angenehmes Thema, weil die eine Debatte vor sich haben, die sie seit Jahrzehnten führen, nämlich soll man mit der FPÖ koalieren oder nicht. Der steirische SPÖ-Chef Langer hat das nicht ausgeschlossen, da als Juniorpartner zur Verfügung zu stehen. Also das ist alles nicht lustig für die Verhandlungen. Und genau, auf Bundesebene muss man noch dazu sagen, an dich war jedenfalls jetzt noch nachvollziehbarer, warum man dann doch sich nach einer langen Hängepartie entschieden hat, noch vor der steirischen Landtagswahl offiziell die Regierungsverhandlungen zu beginnen. Also man hat jetzt zumindest vor diesem Ergebnis Fakten geschaffen, zumindest teilweise, und hat das ein Stück weit einzementiert, zumindest diese Regierungsverhandlungen auf Bundesebene. Und zum nicht-blauen Montag, wie du richtig sagst, die steirische Landesverfassung, ihr sieht ja nicht so jemanden wie den Bundespräsidenten vor, der einen Auftrag zur Regierungsbildung erteilt oder nicht erteilt. Das macht einfach die stimmenstärkste Partei. Muss allerdings nichts heißen, weil wenn die ÖVP und die SPÖ dem FPÖ-Chef sagen, dass sie nicht mit ihm koalieren wollen, dann kann er eigentlich auch nichts machen. Also zuzusehen, dass eine Koalition damit vorbeigeschmiedet wird. Aber das wird man in diesen nächsten Tagen möglicherweise schon sehen. Und es gibt ja an sich zwei Optionen eben mit der ÖVP und mit der SPÖ, wo eben vor allem, also wo sich schon einige interessante Fragen stellen, nämlich kann man vom Landeshauptmann zum Juniorpartner, weil Mario Kunasek, ich glaube, ich habe selber mehrfach gefragt, der hat immer ganz entschieden widersprochen, also es wäre ein ganzer Kurswechsel, wenn er für Halbzeitlösungen oder andere Konstellationen mit beim Landeshauptmann zur Verfügung stehen. Das hat er immer ausgeschlossen. Also insofern ist das eine interessante Frage, wie der amtierende Landeshauptmann Drexler überhaupt Juniorpartner sein könnte, theoretisch. Und aus SPÖ-Sicht eben die große Frage, wie das denn wäre, wenn die Sozialdemokratie vorhat, Juniorpartner der quasi Kickl-FPÖ in einer Landesregierung zu sein. Das würde wohl nicht ohne Turbulenzen in der SPÖ vonstatten gehen.
Lieber Klaus, danke für diese Einschätzung. Eine letzte kurze Frage. Glaubst du, wird es früher eine steirische Landesregierung oder eine Bundesregierung geben?
Schwierige Frage, aber tendenziell hängt ja auch bei der, also gibt es ja schon einen Termin für die konstituierende Landtagssitzung, wenn ich mich nicht täusche. Und auf Landesebene kann das, dass die Frau Radlberg alles sehr viel schneller geht als auf Bundesebene. Also würde ich sagen, möglicherweise gibt es eine gewisse Zeitnähe, wenn alles halbwegs zügig abläuft, aber es kann schon sein, dass das in der Steiermark noch schneller geht oder der Steiermark abgeschlossen wird, bevor es im Bund abgeschlossen wird, obwohl die bald 2 Monate später ist.
Lieber Klaus, danke für die Einschätzung und alles Gute nach Graz.
Danke dir und ciao.
Danke fürs Zuhören. Alle Updates und Analysen von unseren Kolleginnen und Kollegen lesen Sie natürlich rund um die Uhr wie gewohnt auf diepresse.com. Einige ausgewählte Artikel und Links dazu finden Sie in den Shownotes dieser Ausgabe. Und Sie können unsere Podcasts seit kurzem auch auf YouTube gebündelt anhören und dort ganz einfach kommentieren. Machen Sie es gut und auf bald.